Ja, schönen guten Morgen auch von mir noch. Als ich am Dienstagmittag von der Arbeit nach Hause kam, fand ich eine Nachricht, eine Anfrage: Hast du für Sonntag einen Predigtimpuls? Da bin ich erstmal zu meinem lieben Herrn gegangen, habe gedacht, wurde vielmehr gesagt: Du, das wird aber mehr als sportlich. Du weißt genau, dass ich eigentlich unter der Woche keine Zeit habe, eine Predigt vorzubereiten. Sowas mache ich am Wochenende. Wenn du also willst, dass ich am Sonntag hier vorne irgendwas sage, dann gib mir jetzt erstens mal ganz schnell einen Text und zweitens die passenden Gedanken dazu. Ich nahm also meine Bibel, Finger rein, aufgeschlagen und las dann: Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Bingo, Volltreffer. Diese Verheißung beschäftigt mich schon ein paar Monate, dergestalt, dass sie mir irgendwann in den Kopf kam und mir irgendwie so wichtig wurde, dass ich sie in mein tägliches Morgengebet eingefügt habe, ohne dass ich nicht in den Tag gehe. Okay, habe ich gesagt, das ist ein deutliches Zeichen. Die Verheißung steht bei Hesekiel mehrfach sogar. Und ich habe sie im Kapitel 36 gefunden und lese euch jetzt mal die Verse 22 sowie 25 bis 28 vor nach der Elberfelder Übersetzung. Darum sage zum Haus Israel: So spricht der Herr, Herr. Nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten, und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben, und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mir zum Volk, und ich werde euch zum Gott sein. Erstmal so ein bisschen, damit wir das einordnen können. Hesekiel wurde so ungefähr 597 vor Christus zusammen mit dem König Joachim und anderen aus der Oberschicht nach Babylon verschleppt durch den König Nebukadnezar. Und dort in Babylon wurde er dann zum Propheten berufen und musste die komplette Zerstörung Jerusalems, die vernichtende Niederlage Israels, vorhersagen. Als dieses Gericht dann eingetroffen war und Jerusalem tatsächlich zerstört worden war, da wandelte sich seine Prophetie etwas, und er durfte dann für die Zukunft das gnädige Handeln Gottes für sein Volk vorhersagen. Und aus diesem Teil seiner Prophezeiungen stammt unser Text. Denn hier sieht man, und auch an anderen Stellen kommt es klar zum Vorschein, was Gottes Ziel ist. Israel soll wieder sein Volk werden. Er will wieder ihr Gott sein, der für sie wirkt und handelt. Israel hatte sich anderen Göttern zugewandt, hatte damit quasi seinen Gott verstoßen, nichts mehr von ihm wissen wollen. Und deswegen hat der Herr sie dann in die Hand ihrer Feinde kommen lassen. Das war er seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit einfach schuldig. Aber er gibt sein Volk nicht auf. Gott wird tätig. Zunächst einmal muss das Volk gereinigt werden von aller Schuld. Dass eine Reinigung durch Besprengung stattfindet, das war dem Volk Israel schon seit Mose vertraut. Nur dass es da in der Regel durch das Blut von den Opfertieren geschehen ist. Hier jedoch ist von reinem Wasser die Rede. Ich werde später nochmal darauf zurückkommen. Warum nun braucht Gottes Volk ein neues Herz? In der Bibel ist das Herz nicht nur der Sitz der Gefühle, wie wir es heute oft sehen. Das ganze Innenleben des Menschen wurde im Herzen angesiedelt. Also auch Erkenntnis, der Wille, Weisheit, Entscheidungen, Verantwortung, das Gewissen, all das wurde im Herzen verortet, hatte dort seinen Sitz. Ja, und was sagt die Bibel über das menschliche Herz? 1. Mose 8, es ist böse von Jugend an. Hosea 10, es ist geteilt. Jesaja 29, das Herz ist fern von Gott. Jeremia 5, es ist störrisch und widerspenstig. Oder Jeremia 17, es ist trügerisch und unheilbar. Ja, es ist unheilbar, unheilbar anders, als Gott es eigentlich geschaffen hatte, als er es haben möchte. Er möchte, dass unser Herz auf ihn ausgerichtet ist und dass es voller Liebe für ihn ist. Sein Gesetz soll darin wohnen und unser Tun bestimmen. Unheilbar. Wenn etwas unheilbar ist, dann muss es neu werden, damit sich etwas ändert. Damit etwas heil werden kann. Wie ein neues Gelenk, wenn das alte einfach nicht mehr funktioniert. Und beim Geist ist es ähnlich. Denn der Geist, wenn der nicht von Gott bestimmt ist, dann kann da sehr viel schiefgehen in einem Leben. Das Wort Ruach kann ja ganz verschieden übersetzt werden. Es kann mit Wind übersetzt werden. Da kommt bei mir immer automatisch die Assoziation mit einem Segel. Wenn da der Wind von der falschen Richtung kommt, dann ist es schwierig, dass das Schiff sich in die richtige Richtung bewegt. Man kann das Wort aber auch mit Sinn übersetzen. Was hast du vor? Was hast du im Sinn? Wes Geistes Kind bist du? Auch das bestimmt, wo unser Leben hingeht. Und wenn man ihm die Übersetzung Atem gibt, ist es ja fast noch grundlegender, denn ohne Atem gibt es kein Leben. Gott hat bei der Schaffung der Menschen seinen Atem eingehaucht, damit der Mensch anfing zu leben. Somit ist der Geist die Grundlage des menschlichen Lebens. Und nur der richtige Geist kann das richtige Leben geben. Ich finde es übrigens auch interessant, dass da so eine kleine Steigerung noch drin ist, in den Zeilen, dass Gott zuerst nur sagt, er gibt einen Geist in unser Inneres, einen neuen Geist, und dann spricht er von meinem Geist, vom Geist Gottes. Insofern könnte man sagen, wir haben es hier mit der Ankündigung einer göttlichen Generalsanierung, einer absoluten, kompletten Rundumerneuerung des Menschen zu tun. Das Denken, der Wille, die Gefühle, die Erkenntnis, das Gewissen, die ganze Ausrichtung, alles wird erneuert. Und so viel ist auch nötig, damit es wieder eine Gemeinschaft geben kann zwischen Gott und seinem Volk. denn das Volk muss Gottes Ordnungen wieder einhalten, damit es Gemeinschaft geben kann. Und Gott möchte, dass das diesmal dauerhaft geschieht. Das wird klar, wenn man ein bisschen weitergeht bei Hesekiel im Kapitel 37. Da habe ich euch ein paar Auszüge aus den Versen 24 bis 26 noch mitgebracht. Da steht, und mein Knecht David wird König über sie sein und sie werden alle einen Hirten haben. Und mein Knecht David wird ihr Fürst sein für ewig. Und ich schließe einen Bund des Friedens. Ein ewiger Bund wird es mit ihnen sein. Ich denke, aus diesen Versen wird sehr schnell klar, wie Gott seine Verheißung erfüllen wird oder vielmehr erfüllt hat. Der gute Hirte, der eine Hirte für alle, der Sohn Davids, der Friedefürst, all das sind Namen für den Sohn Gottes, für Jesus Christus. Christus sorgt dafür, dass wir rein werden von all unserer Unreinheit, von all unseren Götzen. Und ich denke, darin liegt auch der Grund, weshalb Hesekiel von einer Besprengung mit Wasser spricht. Denn es muss kein Tier mehr geopfert werden und mit dessen Blut dann besprengt werden. Das Blut, das für unsere Reinigung geflossen ist, das war Jesu Blut am Kreuz. So braucht es nur noch Wasser. Ich weiß nicht, ob hier schon an das Wasser der Taufe gedacht ist oder ob da eine Verbindung besteht mit dem, was Jesus zu Nikodemus sagt, dass wir aus Wasser und Geist neu geboren werden müssen. Um da noch mal tiefer einzusteigen, hat ein bisschen die Zeit gefehlt die letzten Tage. Aber ich lade euch ein, wenn euch das interessiert, können wir ja vielleicht am Mittwochabend bei Im Glauben wachsen, mal gemeinsam drüber nachdenken. Rein durch das Blut Christi. Wenn wir dieses Opfer im Glauben annehmen, dann verändert sich unser Herz, dann wird es erneuert. Die Bibel drückt es so aus, in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Oder in Römer 6, wir werden von Herzen gehorsam. Und Epheser 3 sagt, durch den Glauben wohnt Christus in unseren Herzen. Wenn Christus aber in unserem Herzen wohnt, dann kann es nicht mehr das alte, menschliche Herz sein, von dem wir vorhin gehört haben, dass es widerspenstig und störrisch und böse ist. In so einem Herzen würde sich Jesus herzlich unwohl fühlen, beziehungsweise da würde er sicher nicht einziehen wollen. Ja, und an Pfingsten hat Gott begonnen, seinen Geist in unser Inneres zu geben. Und das für dauerhaft. Wer sich zu Jesus bekehrt, wird vom Heiligen Geist erfüllt. In Vers 6 im Galater, im vierten Kapitel, wird es auch sehr schön ausgedrückt. Gott sandte den Geist seines Sohnes in unsere Herzen. Das ist in meinen Augen eine perfekte Verbindung zwischen Geist und Herz, so wie bei Hesekiel auch in der Prophezeiung. Egal, ob man es jetzt sagt, Christus wohnt oder der Geist wohnt, auf jeden Fall, da hat sich ganz schön was verändern müssen, damit das geschehen konnte. Nichts kann so weitergehen, wenn man gläubig wird. Man wird eine neue Kreatur. Ich habe ja vorhin gesagt, dass mir diese Prophezeiung von Hesekiel sehr wichtig geworden ist und ich da eigentlich täglich drum bete. Warum? Ich habe keinen Zweifel, dass der Heilige Geist in mir wohnt und dass Christus in meinem Herzen ist. Aber zum einen möchte ich mich von Gottes Geist immer wieder neu füllen lassen. Und zum anderen hat mir Gott vor einigen Monaten auch gezeigt, dass sein Geist noch nicht wirklich gut wirken kann in mir, weil mein ganzes Denken noch zu sehr mit dem Geist der Welt verbandelt ist. Da ist so einiges, was dem Ganzen noch im Wege steht, und das möchte ich, dass sich das ändert. Und genauso auch mit meinem Herzen. Wenn ich in mein Herz schaue, was da alles noch so alles Raum hat, außer Christus, das soll da nicht bleiben. Deswegen möchte ich das immer wieder neu in Anspruch nehmen, diese Verheißung. Auch wenn sie schon erfüllt ist, im Grunde. Ja, in Christus hat Hesekiel alles erfüllt, was er hat Gott alles erfüllt, was er bei Hesekiel angekündigt hat. Hat er es nicht vielleicht sogar übererfüllt? Bei Hesekiel heißt es noch: Ihr werdet mir zum Volk und ich euch zum Gott. Da steckt Gehorsam drin, Unterwerfung. Aber sagen wir nicht vor allen Dingen, dass wir Gottes Kinder geworden sind durch den Glauben? Ist das nicht noch viel, viel mehr? Ist da ein Unterschied zwischen dem, was das Alte und das Neue Testament sagt? Ich denke nicht. Denn auch wenn wir Kinder Gottes sind, bleibt ein Abstand zwischen Gott und uns. Es ist nicht mehr der Abgrund der Sünde, der uns trennt voneinander. Aber es ist ein Abstand, hier Gott, da Mensch. Eine Art Hierarchie, möchte ich sagen. So wie in früheren Zeiten, die noch gar nicht so lange her sind, Kinder völlig natürlich ihre Eltern mit Herr Vater und Frau Mutter angesprochen haben. Das war ein Zeichen der Ehrerbietung. Die Eltern wurden gesiezt. Und trotzdem waren es liebende Eltern. Selbst Jesus hat sich ja dem Willen seines Vaters unterworfen, obwohl er sagt, der Vater und ich sind eins. So groß ist die Gemeinschaft, und trotzdem tat er den Willen Gottes, seines Vaters. Ich glaube, dass wir da heute oft dazu neigen, immer nur eine Seite zu sehen, die uns leichter eingeht. Für die einen ist ganz wichtig, er ist der liebende Vater und ich kann jederzeit zu ihm hinkommen und mich in seine Arme werfen, auf seinem Schoß sitzen, alles. Und ja, der drückt dann auch mal nachsichtig ein Auge zu, wie Väter das halt so machen, wenn sie liebevoll sind. Für die anderen, da steht der heilige Gott im Vordergrund, der unbestechliche, gerechte Richter, vor dem man womöglich sogar Angst haben muss, der womöglich im schlimmsten Fall in der Erziehung als Druckmittel dient, was er sicher nicht sein sollte. Aber es gehört eben beides zusammen. Es gibt keinen Gott des Alten und einen Gott des Neuen Testamentes. Der gerechte Richter bleibt bestehen bis zum letzten Buch der Bibel. Und nur durch das Kreuz Jesu haben wir Zugang zu der gnädigen Liebe des Vaters, der dann unsere Sünden bedeckt. Ich weiß nicht, ob es euch zu Anfang aufgefallen ist, es gibt noch einen Vers, wo man meinen könnte, dass zwischen Alten und Neuen Testament ein Unterschied ist. Und zwar, was das Motiv für Gottes Handeln betrifft. Da sagt aber Hesekiel eben im Vers 22, darum sage zum Haus Israel, so spricht der Herr, Herr, nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid. Und etwas später in Vers 32 bekräftigt er das nochmal: Nicht um euretwillen tue ich es, spricht der Herr, Herr. Das sollt ihr wissen. Ja, warum wurde Gottes Name entweiht? Durch die militärische Niederlage von Israel haben die anderen Nationen das so gesehen, dass der Gott Israels zu schwach war, um sein Volk zu beschützen. Diese Sichtweise war damals einfach üblich. Eine Niederlage eines Volkes galt immer auch als Niederlage des Gottes dieses Volkes, weil wenn der Gott stark gewesen wäre, hätte man das Volk ja nicht bezwingen können. Gott handelt zur Ehre seines Namens. Wie passt das aber zu dem Vers, den wir gerade jetzt in der Weihnachtszeit so oft zitieren, aus Johannes 3, Vers 16? Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Hat Gott nun für seinen heiligen Namen gehandelt oder aus Liebe zu den Menschen? Auch hier lautet die Antwort: beides. Ein Name ist in der Bibel immer auch Programm. Es sagt etwas aus über das Wesen oder den Auftrag dessen, der diesen Namen trägt. So heißt Gott der Heilige Israels. Der Name beinhaltet das Erhabensein, das Höhersein. Es beinhaltet auch den gerechten, unbestechlichen Richter. Aber es steht eben auch geschrieben: Gott ist Liebe. Und das offenbart er in seinem Handeln in Jesus Christus. Unsere Sünde muss bestraft werden. Das ist Gott seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit schuldig. Und diese Strafe trägt er selber, aufgrund dessen, dass er die Liebe ist. So bleibt er seinem Namen, seinem Wesen treu. Denn wie vorhin schon gesagt, wir sind Gottes Kinder, nicht länger durch die Schuld von ihm getrennt. Und dennoch bleibt ein Abstand zum heiligen Gott. Er ist Gott. Wir sind Menschen. Interessant finde ich da zum Beispiel auch, dass in der Offenbarung, in der Einleitung, wenn es heißt, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Dieses Wort Knecht ist wörtlich übersetzt Sklave. Sklave ist völliges Eigentum seines Herrn. Aber wir sind eben nicht brutal gefangen genommen und unterjocht, sondern wir dürfen uns freiwillig zu eigen geben, dem, der alles für uns gegeben hat. Wir dürfen uns übereignen aus Liebe, aus Dankbarkeit, weil wir wissen, dass es uns nirgendwo so gut geht wie bei unserem Vater im Himmel. Das bewirkt die göttliche Generalsanierung. Ich persönlich möchte noch viel, viel mehr davon in meinem Leben sehen und spüren. Und ich möchte bei meinem Herrn und Gott immer weniger im Weg stehen. Sei es, was er an mir wirken will oder durch mich an anderen. Und seit ich täglich darum bete, bewegt sich was. Das merke ich allmählich. Das merke ich in meinem Gebet, dass so die Bitten um Unterstützung im Alltag oder um irgendwelche Wünsche, das wird immer weniger. Viel wichtiger ist mir jetzt die Dankbarkeit dafür, dass ich Gottes Kind sein darf. die Dankbarkeit für das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und das Vertrauen, dass Gott mich führen wird, Schritt für Schritt, ganz egal, wie schwer der Weg ist. Das ist das Staunen über die Liebe Gottes, über seine Gnade. Und so entsteht allmählich, habe ich den Eindruck, ein ganz neues Denken. Und das wünsche ich uns allen, gerade jetzt zur Weihnachtszeit, diesen neuen Geist, das neue Herz, das eine ewige und innige Beziehung zum Vater, zum liebenden Vater, dem allmächtigen Gott ermöglicht. Amen.